Oh, das hat sich aber genüsslich angehört.
Weißt du, was es war?
Was hast du denn aufgemacht? Hat sich nach einer Dose angehört.
Und zwar ein Erdinger alkoholfrei
aus der Dose. Habe ich noch nie.
Das nee, ist echt.
Ist es neu?
Geschmacklich nicht schlechter als aus der Flasche, weil man schon eigentlich immer so Dosenbier eher so ein bisschen negativ behaftet ist, aber geschmacklich genauso gut und ist halt super zum Mitnehmen. So Erdinger aus der Dose, das kannst du dir auch ins Radtrikot hinten reinmachen.
Ja, stimmt. Riecht gut hier. Fred ist einfach direkt beim Podcast. Ich dachte, jetzt kommt das Intro, ist er direkt mit der Werbung hier ins Haus gestartet und hat sich hier die, ist ja jetzt auch quasi die Podcast-Verpflegung, ne? Also nicht nur der Presenter hier von uns vom Podcast, der Werbepartner Erdinger alkoholfrei, sondern jetzt auch deine Verpflegung für unterwegs und den Tipp finde ich eigentlich richtig smart. So eine schöne Büchse ins Radtrikot bei so einer lockeren Ausfahrt, bei geilem Wetter. Kann ich mir gut vorstellen. Machst du die vorher kalt, dass die auch warm bleibt? Dass die auch kalt bleibt? Also steckst du die so gefroren ins
Radtrikot? Also kalt natürlich immer besser. Dementsprechend muss man die ja schon je nach Temperatur relativ früh in der Radeinheit trinken. Oder dann irgendwie so mit Fahrtwind nochmal kühlen.
Ah,
das geht natürlich auch. Oder am besten, oder man kann es auch direkt in die Radflasche füllen. Ich meine, das geht sowieso auch immer.
Ja, aber das ist bei der Radflasche mit Kohlensäure, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber
bist du so jemand, der Flaschen mit so einer anderen Flasche aufmachen kann?
Ja, klar.
Also ohne Flaschenöffner?
Ja, natürlich.
Weil ich kann es zumindest nicht so gut.
Was?
Ich glaube, da war ich in meinem Leben wirklich zu wenig auf Partys oder feiern.
Ich dafür umso mehr.
Ordentlich zu lernen.
Ich kann das auch mit einem Stein oder einem Stock oder meinem Haustürschlüssel oder so.
Auf jeden Fall für so Leute wie mich dann, die es nicht so gut können und dann auch keinen Flaschenöffner parat haben.
Ah, das ist natürlich dann auch praktisch,
wenn man einfach so eine Dose hat.
Ja, Jetzt macht das alles Sinn.
Beides. Ich habe beides kühl im Kühlschrank.
Also wenn du saufen gehst, nimmst du entweder Dosenbier oder du nimmst einen Flaschenöffner.
Genau, ich hab so an meinem Autoschlüssel habe ich so einen Flaschenöffner dran von Wahoo. Gab's mal so. Habe ich immer dabei.
Sehr gut. Eigentlich hättest du jetzt sagen müssen von Erdinger alkoholfrei, aber den brauchst du ja nicht, weil du hast die Erdinger alkoholfrei Dose. Was trinkst du denn aus der Dose? Normales oder?
Ja, das ist jetzt Normales.
Ja, dann würde ich sagen.
Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es so Zitrone und Grapefruit auch aus der Dose gibt.
Oh, das liefern wir in der nächsten
Episode. Ist es auch eine 0,5 Liter Dose sogar. Also relativ große Dose.
Relativ große Dose ist gut. Ich würde sagen.
Genug Werbung, würde ich sagen.
Hau du dir mal die Dose rein. Und ich erzähle mal in der Zeit, über was wir im Podcast gesprochen haben, wo ich eigentlich dachte, wo du jetzt mit startest, aber du bist hier direkt mit dem Erdinger in die Tür gefallen. Du hast einfach Durst gehabt.
Ich kann auch nicht aufhören, drüber zu reden. Ich bin einfach so begeistert.
Ja, das ist gut. Dann, heute geht es so ein bisschen darum, wo du überhaupt gerade bist, wo du dich rumtreibst zwischen Trainingslager und Nicht-Trainingslager, weil du ja kein Zuhause mehr hast und warum das so ist. Und dann haben wir ganz viel über in das Unterthema Psychologie geredet, so warum du oder viel Psychologie und viel Training und warum du denkst, dass die jetzt, also Eden, Blumenfeld etc., you name it, dass die Jungs in 5 Jahren nicht mehr deine Konkurrenten sind oder in 10 Jahren, sondern die Jungs, die jetzt nachkommen und dass du dann erst deinen Peak erreichen wirst. Eieiei, war das verständlich, was ich jetzt hier von mir gegeben habe? Wenn ihr das nochmal in verständlich haben wollt, solltet ihr euch jetzt den Podcast hier zu Gemüte führen und einfach von Anfang bis Ende durchhören.
Und am Ende gab es noch wieder die Girona Do's and Don'ts und dann danach haben wir dann, glaube ich, auch genug über Girona geredet.
Mann.
In jeder Podcast-Folge, die ich hier aufnehme, rede ich nur noch über Girona.
Ja, du bist verliebt und
muss ich vielleicht doch überlegen, dahin zu ziehen.
Ja, wir haben auch was festgestellt, du bist Spanier. So, jetzt hier Ende mit dem ganzen Rumgelaber.
Genau.
Was für ein Intro hier. Das so ein Chaos hatten wir noch nie. Jetzt aber rein in den Podcast. Nach der Werbung folgt wie immer der Start vom Podcast, Fred, und Ich habe mir gerade überlegt, ich brauche jetzt erstmal so ein Update von dir. Ich sehe, das sieht nicht mehr spanisch aus, wo du bist. Gefühlt bist du ja nach Girona gezogen. Keine Ahnung, wie lange du jetzt da warst. Die komplette Zeit, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben. Also jetzt einen Monat, würde ich schätzen, bevor du antwortest. Und wo bist du jetzt gerade und wo geht's dahin? So, also hol uns doch mal ab und gib uns erstmal ein kleines Update.
Ja, erstmal, woran siehst du denn jetzt genau, dass ich hier nicht in Spanien bin? Also, es ist doch nur eine weiße Wand hinter mir und ein Fenster. Es könnte doch genauso gut
das Fenster,
in Spanien sein.
Das Fenster sieht eher aus wie Bayern.
Stimmt, das stimmt allerdings. Ja, ich bin zurück.
Bisschen, und der Holzrahmen so ein bisschen urig. So. Ja. Das würdest du in Spanien, findest du so ein Fenster einfach nicht.
Stimmt. Ja, ich bin zurück.
So, in Spanien wäre das so mit so Gittern, mit so Eisengittern davor.
Ja, und die Wand wäre auch nicht so dick.
Ja gut, das sehe ich nicht, wie dick die ist. Soweit kann ich, mein Röntgenblick funktioniert nicht.
Ja. Und man sieht hier auch im Fenster, spiegelt sich das Wetter vielleicht so ein bisschen.
Ja, ist also so grau, stimmt, die Sonne hat gefehlt.
Genau, die Zuhörer können es jetzt natürlich nicht sehen, aber genau, es ist kein schönes Wetter. Es liegt hier sogar Schnee und es schneit auch gerade wieder und es ist super kalt. Ich war heute laufen und es hat eigentlich, es hat so 0 Grad. Eigentlich bin ich echt nicht so empfindlich, aber so 0 Grad haben sich echt noch nie so kalt für mich angefühlt. Dadurch, dass ich jetzt fünf Wochen in Girona war und das Wetter war dort wirklich außergewöhnlich gut. Also letztes Jahr waren wir auch für 4 Wochen im selben Zeitraum da und da hatten wir eher Pech mit dem Wetter insgesamt. Aber jetzt war es super gut, teilweise über 20 Grad, Sonne, bin sehr oft kurz gefahren. Und ja, jetzt bin ich dieses kalte Wetter einfach gar nicht mehr gewohnt. Aber
ich
bin zurück
schon.
In Unterwössen zu Hause bei meinen Eltern, weil wir zu Hause gerade kein richtiges Zuhause haben. Sind ja aus Nürnberg ausgezogen und da wir ich jetzt sowieso erstmal die ganze Zeit on the road bin mit Trainingslager und Wettkämpfen, haben wir jetzt quasi auch übergangsweise keine Wohnung oder Zuhause in Deutschland, weswegen ich jetzt gerade wieder bei meinen Eltern wohne.
Wollte gerade sagen, also bist du wieder zurück bei den Eltern.
Genau. Ja, aber auch nicht lange. Am Freitag geht's schon wieder weiter on the road.
Ah, okay. Also geht's dann wieder gen Süden wahrscheinlich. Und wirst du dann jetzt so ein richtiger Profi? Also ich höre da jetzt so raus, 0 Grad ist jetzt schon krass. Es ist jetzt schon kalt. Also besser wäre es, nach Spanien zu ziehen.
Ja, wir haben natürlich überlegt, nach Girona zu ziehen. Ich meine, die Trainingsbedingungen sind perfekt. Aber irgendwie so richtig als Zuhause ist irgendwie nichts für mich. Ich mag es eher dann als Trainingslager, auch für längere Zeit oder auch öfter im Jahr. Dann ist es auch irgendwie noch was Besonderes. Mehr ist es noch mehr besonders. Und auf der anderen Seite werde ich dann auch nicht so arm, wenn ich jeden Tag in irgendein Café dort gehe. Also jetzt in den letzten 5 Wochen da schon extrem viel Geld liegen lassen. Aber natürlich den Girona-Lifestyle maximal ausgenutzt. Aber ich glaube, da reden wir am Ende der Episode auch noch mal drüber.
Stimmt, da müssen wir nochmal wieder die Girona-Travel-Tipps dann nachholen. Diesmal mit mehr Vorbereitung als im letzten Podcast über Mallorca, wo ich dich ja einfach überfallen habe und du irgendwas sagen musstest. Also hast du dich wirklich top vorbereitet auf die Girona-Travel-Tipps. Du hast jeden Kaffee getrunken, jeden Kuchen gegessen und kannst jetzt über alles genau Auskunft geben am Ende der Episode dann nachher.
Genau, also ich will auch nicht zu viel sagen, weil es kommt dazu ein YouTube-Video diese Woche. So, wir haben
sehr
so Kaffee-Tasting in Girona gemacht.
Geil.
Ich bin mal gespannt, was das wird.
Also hat jetzt irgendein Kaffee so einen Sticker dranhängt, Fred Funk approved oder?
Ja, genau.
So, hast du draußen dran geklebt, aber ein ganz groß, neben dem Michelin-Stern, oder?
Ja, es ist wie so ein Michelin-Stern, nur für Cafés. Also es ist auch international so anerkannt.
Sehr gut. Also hast du da auch direkt dem Guide Michelin Bescheid gesagt, dass du jetzt geprüft hast und schon den Sticker angebracht hast dann für die.
Genau.
Okay, sehr gut. Ja, dann hoffe ich, dass am Ende du schon mal ein bisschen was vorweg teaserst, und für die Leute, die es dann ganz genau wissen wollen, die können dann die Woche dein YouTube-Video dazu schauen. Kaffeetester Fred. Gute Idee. Bin ich gespannt, ziehe ich mir selber rein. Du hast eben gesagt, es geht wann jetzt? Sonntag schon wieder los? Samstag schon wieder los?
Wohin? Am Freitag beziehungsweise Samstag.
Freitag also schon.
Genau die gleiche Autostrecke wie nach Girona, nur die letzte Stunde ist dann anders. Da biege ich da mal rechts ab ins Gebirge, in die Pyrenäen. Und zwar geht es nach Foromeu ins Höhentrainingslager. Dort gibt es dann nochmal den letzten Feinschliff und 4 Wochen Race-Prep für die Saison und vor allem dann für die European Open in Ibiza. Und ja, da geht's dann auch endlich mal aufs TT. Ich war bis jetzt wirklich nur auf dem Rennrad unterwegs. jetzt mache ich diese Woche mein Zeitfahrrad ready. Und ja, habe jetzt nochmal 5 Wochen Zeit, mich daran zu gewöhnen. Aber das sollte eigentlich meiner Erfahrung nach kein Problem sein. Und ja, ich bin dort mit Nils Frommhold. Also das wird auch ziemlich lustig, denke ich. Und ja, das erste Mal Foromeu, sonst war ich ja immer in Sierra Nevada die letzten 2 Jahre. Aber da ist alles ausgebucht. Und wenn ich es früher gewusst hätte mit Foromeu, hätte ich da natürlich auch anders geplant, weil jetzt ist natürlich schon ungünstig. Jetzt bin ich hier am Sonntag 14 Stunden von Girona oder 13 Stunden waren es von Girona nach Hause mit dem Auto gefahren. Habe dann jetzt hier eben die 5 Tage und fahre dann die gleiche Strecke mehr oder weniger wieder zurück, und Foromeu ist 2 Stunden von Girona weg. Und ja, das ist halt, da einmal hin und her zu fahren, ist natürlich ganz schön stressig und aufwendig.
Du bist aber ja noch jung.
Also ich musste nach Hause, einmal musste ich mein neues Auto abholen, habe da so ein Leasing, wo ich jedes Jahr quasi das Auto austausche. Und dann halt eben auch mein Wettkampfzeug inklusive Zeitfahrrad brauche ich dann natürlich auch, weil dann von Foromeu geht es dann direkt nach Ibiza, da geht es nicht vorher nach Hause. Und ja, aber dieses Mal, Jana kommt, die ersten 2 Wochen ist sie nicht dabei, das heißt, ich fahre erstmal alleine runter. Und deswegen teile ich es mir sicherheitshalber in 2 Etappen auf und mache noch einen Zwischenstopp in Frankreich, so auf halbem Weg, einfach eine Nacht und fahre am nächsten Tag weiter. Ich glaube, ja, das ist dann alleine auf jeden Fall ein bisschen stressfrei.
Hört sich auf jeden Fall nach einem smarten Move an, da einen Zwischenstopp zu machen. Aber gut, es ist dann ja unvermeidbar gewesen, wenn du Auto austauschen musst, Zeitfahrrad brauchst und sonst was. Aber am Ende verlierst du ja dann schon 3 Trainingstage, wenn du 2-Stopps-Strategie fährst und in einem wieder zurück, oder?
Ja,
wenn ich richtig trainiert habe?
Jein. Ich meine, ich habe jetzt 5 Wochen extrem gut trainiert. Und jetzt ist diese Woche sowieso Entlastungswoche. Ja, das heißt, Training wird jetzt sowieso nicht so viel gehen. Und ich denke mir auch immer, inzwischen finde ich Autofahren eigentlich auch gar nicht so anstrengend. Und ob ich jetzt irgendwie 7 Stunden, 8 Stunden im Auto sitze oder 8 Stunden auf der Couch, macht dir dann irgendwie auch keinen Unterschied.
Boah, bei mir schon, ey, wenn ich 8 Stunden Auto fahre, bin ich auf jeden Fall richtig müde. Mein Rücken tut
halt
weh, meine Hüfte ist zu.
Ich habe jetzt auch dieses neue Auto.
Mit Massage sitzen?
Genau. Nee, aber da ist
oder hast du da die Reboots so an? So
das wäre gut, eine gute Idee eigentlich.
Und dann immer, wenn die sich zusammendrücken, gibst du mehr Gas. Achtung!
Nee, das ist jetzt hier auch mit Automatik. Also habe ich
Hattest du vorher keine Automatik?
Nee, vorher hatte ich mal. Ich mag manuell auch lieber. Also ich mag schon noch selber hier so schalten und so. Klar.
Was? Nein.
Ist doch viel
keiner
cooler.
Mag.
Also, aber ja,
ich kenne niemanden. Stopp.
Was?
Ich kenne niemanden, der der Schaltung Automatik vollzieht.
Echt nicht? Also.
Nein, niemand. Niemand macht das. Das ist doch viel bequemer. Du musst nichts mehr tun. Auch das Allerstimmste
ja, ist
aber Schalten im
macht
Stau.
Auch Spaß. Ja, okay.
Alter, nein.
Ja, okay. Ich finde es schon irgendwie cool. Ich meine, man kann ja trotzdem noch schalten. Man kann dieses Automatik schalten mit den Knöpfen hinterm Lenkrad.
Ja, siehst du, wenn du willst, kannst du noch schalten.
Aber
doch nicht dieses immer Kupplung treten und so, das ist doch voller. Also.
Ja.
Das
okay.
Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das gut ist.
ich gebe dir recht, jetzt für die lange Autofahrt wird es auf jeden Fall ziemlich entspannt, weil da ist jetzt wirklich einerseits Automatik, dann kann ich noch so Tempomat einstellen und der macht dann so automatisch auch den Abstand zu dem Auto vor einem. Also bremst dann auch quasi automatisch ab, wenn man so näher kommt und beschleunigt dann wieder automatisch. Und auch so Lenkradhilfe, was für so lange Autofahrten super hilfreich ist, wenn man müde wird, dass der quasi in der Spur bleibt. Das heißt, ich muss wirklich fast nicht, eigentlich nichts mehr machen. Ich muss nur noch hier so ein bisschen
Gas geben.
Augen aufhalten. Beine kann ich hochlegen eigentlich. In Frankreich auf der Autobahn ist sowieso richtig entspannt, finde ich. Aber es
ist halt nichts los, ne?
Ist auch sehr teuer, die Maut, muss man sagen.
Ja, gut, ist halt dann halt notwendiges Übel. Aber das wäre geil, wenn irgendwann wirklich dieses autonome Fahren kommt.
Ja, ich mein,
das würdest du, das willst du dann Tesla, ja auch nicht mögen, weil du, weil du lieber schaltest. Du kriegst dann so, irgendwann kommt so autonomes Fahren. Man kann sich einfach reinsetzen, Ziel angeben und wird da hingefahren. Und dann hast du aber, kriegst noch so ein Spielzeug-Schaltknüppel in der Mitte, damit dir nicht langweilig wird, weil du das so magst. Ganz so ein bisschen lenken und schalten.
Ich bin halt einfach ein Racer, Nick.
Ah, okay. Aber selbst Formel 1, die haben doch auch nur diese Schaltwippen.
Ja,
aber. Da ist doch keiner, der so. Oder du bist so ein Drift-King, ne? Und dann noch so Handbremse ziehen und dann.
Weißt du, ich will halt nicht, dass der Automatik, der schaltet ja dann schon, schaltet dann, wenn die Umdrehungen auf 3000 hochgehen. Ich gehe ja schon so auf 5000 hoch, so.
Ach, deswegen musst du auch jedes Jahr dein ASS-Auto austauschen, weil die Kupplung durch ist und alles. Du haust die Gänge so zack rein, immer auf 8000 Umdrehungen hoch. Ja. Dann ist nicht nur die Maut teuer in Frankreich auf der Autobahn, sondern auch der Sprit, wenn du dauernd mit 5000 Umdrehungen fährst. Genau. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Also ist es schon mal so ein bisschen Race-Simulation auch, wenn du Auto fährst dann immer.
Ja, ist auch so. Wenn man
apropos Race-Simulation, erzähl erst weiter, sorry.
Ich bin ja in Girona, ist mir aufgefallen, dass es schon wirklich auch hilfreich ist, wenn man so mit dem Gefühl hat, in so Kurven mit dem Rad zu fahren. Das ist auch hilfreich fürs Autofahren und andersrum. Weil hier so einmal ist, wir haben ja YouTube-Videos gedreht und Jana ist im Auto gefahren und Tom Meyer, der für mich gefilmt hat, war da hinten im Kofferraum drin und war natürlich dann halt in Girona so ein bisschen so rauf und runter und so technisch anspruchsvoll. Und Jana wusste echt immer genau, wann sie beschleunigen muss mit dem Auto, weil sie um die Kurve halt dementsprechend ein bisschen langsamer fährt als ich im Rad und so. Und die hat es da echt extrem gut gemacht. Und dann im Vergleich dazu, Ruvi war auch einmal da mit ihrem Filmteam, haben das Gleiche gemacht. Und da musste ich bergab schon relativ oft abbremsen, nicht bevor ich in die Heckklappe hinten reinfahre.
Ja, okay. Gerade bei solchen Sachen hilft es natürlich, wenn du die Straßen kennst und auch irgendwie, klar, Jana hat das ja wahrscheinlich nicht das erste Mal gemacht, dass sie irgendwie
Auto gefahren ist. Also Jana ist auch Racer.
Ja, auch Racer, okay. Vielleicht liegt das an der Handschaltung. Vielleicht hatten die anderen nur Automatik. Die anderen hatten nur Automatik, deswegen sind die nicht so gut um die Kurven gekommen, weil die dann zu früh geschaltet haben. Weißt du, da war die Drehzahl zu niedrig, dann konnten die nicht so rausbeschleunigen aus der Kurve wie Jana, dann mit der Handschaltung.
Genau.
Geil. Ich hatte gerade apropos Racing, deswegen bin ich drauf gekommen. Verfolgst du am Wochenende Oceanside, was Frodo macht? Sanders ist ja leider nicht dabei, der musste ja absagen.
Ja, aber also wenn man sich die Startliste so anguckt, glaube ich nicht, dass Sanders da irgendwie eine Rolle gespielt hätte.
Das glaube ich also auch nicht, aber es ist immer eine geile Kampf Show und es gibt ein gutes YouTube-Video, wenn er da ist.
Ja, das sowieso, ja. Ich verstehe auch nicht, warum niemand über Leo Berger redet. Also mein Tipp ist ja, dass der das Ding am Wochenende abschießt. Also
echt?
Ich sehe den da auf Platz 1, Leo Berger. Ich meine, ITU,
ich hab jetzt,
World Triathlon, World Champion, hat letztes Jahr auch schon 71.3er da in Lanzarote dominiert. Er schwimmt vorne mit, der fährt auch sicher vorne mit Rad und dann läuft er brutal schnell. Also natürlich bin mal
gespannt. Meinst du, er kann mit Frodo fahren?
Ja, ziemlich sicher. Also ich bin mal gespannt, Also ich bin auch echt froh, dass ich dieses Jahr noch zweimal gegen Frodo starten darf.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was da dieses Jahr noch geht.
Ey, der sieht so fit aus schon wieder, aber der sah auch fit aus, wo er verletzt war. Das ist anscheinend auch kein Indikator von Form bei ihm. Ich hatte da irgendein Foto, hat er irgendwann mal auf Insta gepostet, wo er so ripped war, aber irgendwie gar nicht trainiert hat. Ich bin wirklich gespannt, ob der einfach so stark ist wie immer und ob alles beim Alten geblieben ist oder ob er jetzt, ob das alles doch nicht so spurlos an ihm vorbeigegangen ist und er dann doch auch die Zeichen der Zeit, wie man so schön sagt, merkt und das Älterwerden. Ich bin wirklich gespannt, aber mein Geld setze ich trotzdem auf Frodo. Auch mit den Infos, mit denen du mich jetzt versorgt hast. Trotzdem, ich bleib dabei.
Ich sag Leo Berger vor Jan Frodeno und Platz 3 Ben Kanut.
Oh ja, da würde ich mich anschließen. Wenn der an die Leistung anknüpfen kann von 73 Worlds und Ende des letzten Jahres, dann ist der auf jeden Fall ganz, ganz lange mit dabei. Und der schwimmt auch mit, der fährt auch mit Rad. Also ja, das ist, ja, gehe ich mit. Okay. Ist mir gerade nur gekommen, das ist ja schon am Wochenende. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das jetzt schon am Wochenende ist, bis ich gelesen habe, dass Frodeno, dass Sanders abgesagt hat.
Ja, wir können auch, also Frauen, was habe ich bei Frauen getippt? Ich glaube, also ich habe da hier gibt ja hier so Fantasy League, auch Pro Train News hat es gepostet. Da kann man dann so, glaube ich, sogar Top 5 tippen. Schnellster Schwimmer, schnellster Radfahrer, schnellster Läufer. Ich glaube,
wie heißt das gerade? Ich muss ja mal gucken. Wo kann man es tippen? Wie hieß das?
Also Pro Try News hat es geteilt in deren ihrer Story.
Ah, okay. Ich habe jetzt schon hier. Ah, da, warte. Vielleicht komme ich da hin. Ja, Pro Try News Story.
PTN Fantasy League.
Geil. Geil, Alter, endlich gibt's eine Triathlon Fantasy League.
Genau, meine Tipps für die Frauen sind Paula Finley vor Chelsea Sodaro und Holly Lawrence.
Ja. Ja. Hört sich gut an. Okay, wer
jetzt schon fit ist und so.
Ja, das ist immer so dieses Thema, aber klar, bei den Frauen, warte mal, ich muss mal eben hier an die Klingel. Das waren meine Race-Schuhe für Berlin für den Halbmarathon am Sonntag und ohne schnelle Carbon-Schuhe geht gar nichts, weil meine Form ist ja auch nicht gut. Das heißt, ich muss alles ausnutzen und noch hier komplett neue Sohlen unter die Füße nageln. Deswegen muss ich dich gerade unterbrechen. Wir waren bei den Frauen. Du hast deinen Tipp abgegeben und mir gerade noch gesagt, Cat Matthews gibt auch wieder ihr Debüt. Da bin ich mega gespannt drauf, was danach diesem Horror-Crash geht und ob sie da auch an ihre alte Form irgendwie wieder anknüpfen kann. Also irgendwie haben wir zwei Comeback-Stories, Cat Matthews und Jan Frodeno. Es lohnt sich echt, das Ding zu verfolgen, sehe ich gerade.
Ich glaube, wird dieses Mal sogar auch übertragen, wieder auf diesen Outside-TV.
Ja, also es war auf dieser Ironman Now-Liste auf jeden Fall als eins der Events drauf, wo es einen Livestream geben sollte. Okay, dann Frauentipps. Ich sag einfach, Cat Matthews macht das Ding vor Chelsea Sodaro ich sag Cat Matthews vor Paula Findlay vor Chelsea Sodaro.
Okay, guter Tipp.
Das ist mein Tipp. Und Männer, hatten wir ja schon, aber Frodeno ist da für mich. Ich bin gespannt, was Jackson Laundrie macht. Nach jetzt Clash, Miami und so. Der hat schon auch ein paar gute Dinge abgeliefert. Jetzt ist krass gerannt.
Du meinst Jason West.
Ach ja, das war Jason West.
Jackson Laundrie der Titelverteidiger Oceanside ist. Aber ich denke nicht,
aber da war keiner am Start davon, ne?
Jein. Ja, doch, war schon auch gut besetzt, aber ich glaube, dieses Jahr wird einfach die Schwimmgruppe vorne auf dem Rad gehen und da werden die schlechten Schwimmer, auch inklusive Sam Long, glaube ich, kein Wörtchen um Sieg mitreden.
Weißt du, wen ich gerade auf der Startliste gefunden habe?
Wen?
Also richtig, also hätte ich nicht mit gerechnet. Lange nicht mehr auf einer Startliste gesehen. Einen Deutschen.
Ein Deutscher? Michi Rellert.
Ja, Michi Rellert. Michi Renner startet mal wieder. Geil. Da, ja, ich hoffe, dass der mal irgendwie wieder in Form ist.
Der stand aber auch jetzt am Wochenende hier beim Ironman 73 Davao auf den Philippinen auf der Startliste. Ich weiß es aber gar nicht, ob der da irgendwie überhaupt gestartet ist.
Das habe ich nicht verfolgt, muss ich.
Da stand auf jeden Fall auch auf der Startliste, habe ich vorher gesehen. Das heißt, vielleicht steht er auch nur in Oceanside auf der Liste, aber wäre natürlich cool, wenn er
startet. Ich hoffe, er startet. Und ich hoffe, er ist fit. Aber wenigstens, dass er irgendwie in the mix ist. 73 Pros am Start, krass.
Ja.
Richtig großes, tiefes Feld. Alto Belli, aber auch gefühlt 60 Pros, von denen ich noch nie was gehört habe. So Amis. Feeling Fischer, Tom Hutchinson, Ben Skurin.
Es gibt nicht mehr viele Chancen, gegen Jan Frodeno zu starten. Gerade wenn die anderen Rennen halt nur die PTO-Rennen sind.
Ah, meinst du, deswegen haben sich alle nochmal angemeldet? Das gab dann so einen Rush oder was?
Kann schon ein Grund sein, auf jeden Fall.
Warum startest du denn nicht? Ich hätte dich begleitet.
Hier ist gerade eine Dachlawine vom eine Schneelawine vom Dach gekommen.
Alter,
das war richtig laut.
Ich habe nichts gehört. Das Mikro hat es leider nicht mit aufgenommen. Ich habe nur gesehen, wie du so erschrocken rausgeguckt hast. Also das war vielleicht die Lawine, die ich jetzt ins Rutschen gebracht habe mit der Frage, warum du nicht da standest. Ich wäre mitgekommen als Begleitperson, das ist deine Plus Eins. Kurz so ein Trip.
Ja, das war mir.
Oceanside in die Sonne. Jetzt bei dem Kackwetter, du hast gerade selber gesagt, das ist scheiße. Schneelawine.
Ich meine, in die USA zu einem Rennen zu fliegen, ist dann doch schon mit sehr viel Aufwand verbunden. Ja,
und dann nach Ibiza wieder 5 Wochen. Ja, hast recht.
Okay. Hat jetzt nicht wirklich in meine Vorbereitung gepasst.
Also eine Fred Funk Vernunftsentscheidung. Du bist eh viel zu vernünftig. Du bist eh viel zu vernünftig. Kommen wir später
dazu. Ich
habe da noch Fragen. Ich
bin ja auch mal lieber der Typ, ich starte eher so Ende April, Anfang Mai frühestens in die Saison ein und mache dann lieber hinten raus nochmal mehr. Aber so, ich halte nicht so viel davon, irgendwie so im März schon seine Körner zu verschießen. Ich meine, gut, Oceanside geht jetzt schon, aber wie gesagt, dann vom Aufwand da dann rüber zu fliegen, jetzt lieber nochmal einen guten Trainingsblock in der Höhe abreißen vor Ibiza.
Kann ich verstehen. Wie machst du es denn jetzt mit der Höhe wieder? Machst du wieder die gute alte, ich glaube es war Buschütten-Taktik, 7 Tage vorher runter und dann racen? Oder gehst du direkt runter racen? Oder was ist der Plan für die Höhe? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja genau, also ich meine, es ist ja einerseits nicht, oder ja 500 Meter niedriger als Sierra Nevada, was schon ein gewaltiger Unterschied ist, gerade von der Trainingsgestaltung und so. Ich treffe mich auch später noch mit Dan, also persönlich, sehen wir uns auch mal wieder, weil wir beide zufällig gleichzeitig zu Hause sind, was nicht oft vorkommt. Ja. Da werden wir das dann sicher auch durchsprechen, wie wir das Ganze angehen. Also quasi nur auf 1850 Meter Höhe.
Also wie St. Moritz und Livigno.
Ja, genau, so wie Livigno und St. Moritz. Was für ich nenne es immer nicht Höhe, sondern Upper Sea Level. Weil ich finde, es ist echt krass.
So ein Norddeutschen wie Görke. Sag ich Görke, warte mal, ich muss mir das aufschreiben. Damit starte ich den nächsten Triathlon-Chat mit Nils, dass ich einen neuen Fred-Funk-Fact habe. 1800 Meter über Meeresspiegel ist nur Upper Sea Level. Was er als Hamburger dazu sagt.
Die richtige Höhe geht hier ab 2000 hoch. Da muss eine 2 davor stehen. Ich finde schon auch, weil wirklich der Unterschied einfach, also ich finde bei 1850, da merke ich noch nicht viel von der Höhe. Also klar, wenn man dann irgendwie so Laktat misst und so, da ist dann schon ein Unterschied da natürlich, aber jetzt, das geht ja exponentiell nach oben, je höher man geht. Und gerade Sierra Nevada ist halt, da läufst du irgendwie locker den Berg hoch und es ist Schwelle.
Ja,
so von
ja ab 2000 geht es ja los, so sagt man, ne? Dass man deutlich auch was spürt dann einfach, so, dass diese Schallmauer ist.
Also Höheneffekt und so schon so ab 1500, 1600, also je nachdem, wie man halt auch immer trainiert und wie lang man dort verbringt. Ich meine, dafür bin ich jetzt auch 4 Wochen in Foromeu, Sierra Nevada war ich jetzt letztes Jahr 3 Wochen, aber halt höher. Und ja, dann eine Woche später dann Ibiza. Ist halt natürlich auch dementsprechend weniger Risiko, wenn es nicht ganz so hoch ist. Ich glaube, da hat man dann nicht so ein krasses Höhenloch, wie man so schön sagt. Aber dann vielleicht auch dementsprechend ein bisschen weniger Boost von der Höhe.
Schauen wir mal. Ich hoffe, du kriegst trotzdem den Boost für Ibiza. Also wir haben ja besprochen, dass wenn du das aussuchen kannst, dass du das Rennen gewinnst.
Ja, es bringt auf jeden Fall was. Ich glaube, am Ende kommt es eher mehr darauf an, wie man das Ganze angeht, wie man in der Höhe trainiert und so. Aber ich glaube, wir können dann schon Foro Möhn ein bisschen intensiver gestalten, als wir sonst Sierra Nevada gestaltet haben.
Ja, okay. Sprechen wir dann einfach. Passt ja genau, wenn du 4 Wochen da bist. Das müsste dann ja eine Woche vor den European Open sein, dass wir nochmal einen Podcast wieder aufnehmen. Stimmt. Oder wir gucken einfach, dass wir es in der Woche vorher machen, weil dann können wir nochmal über dein Höhentraining sprechen, wie du es dann genau gemacht hast, wenn du es mit Dan abgesprochen hast und wie es so lief und wie die Form ist und vor allen Dingen deine Taktik, wie du Frodo und Eden und Blumenfeld bezwingen willst dann.
Ja, und vor allen Dingen Eden hat jetzt nicht so überzeugt bei seinen beiden Kurzdistanzrennen, die er bis jetzt gemacht hat. Bin mal gespannt, ob er noch seine Form findet.
Stimmt, das war aber nur gut, ich meine, der hat nur für Aufsehen ersorgt mit zu hohen Schuhen.
Nee, nicht zu hohen Schuhen. Es war nur ein On-Prototyp, der angemeldet war eigentlich, aber wo World Triathlon oder beziehungsweise wo der norwegische Verband ihn dann angezeigt hat.
Ach ja, das war sogar der norwegische Verband. Genau. Stimmt, so war das.
Dass der Schuh nicht erlaubt ist. Und da hat World Triathlon es überprüft, aber am Ende war der schon erlaubt. Also der war.
Ah, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, okay. Also aber ja. Alles tutti. Na gut. Ja, wer weiß, vielleicht ist er bereitet er sich halt PTO European Open All In. Das waren jetzt nur Trainingsrennen.
Ja, also ich meine, entweder bei Kurzdistanz geht bei ihm wirklich echt gar nichts mehr oder er ist halt jetzt einfach noch nicht in Shape, was ja auch völlig okay und normal ist für März.
Ja. Ja, ich bin halt gespannt. Also ich meine, die Norweger haben jetzt schon mehrfach bewiesen, dass viel geht, aber ich glaube halt, Hawaii gewinnen und dann zurück zu Kurzdistanz und Olympia, das ist halt, das haben schon viele probiert, so Javier Gomez und so, der hat dann auch gesagt, ich mach mal einmal Hawaii und geh dann zurück und danach war er einfach nicht mehr der alte Javier Gomez und das war eigentlich bei allen so, dass sie dann nicht mehr, es gab eigentlich wirklich, hast du irgendeinen im Kopf, der mal eine Langdistanz gemacht und danach nochmal Kurzdistanz gut performt oder halbwegs solide performt hat?
Also so richtig langfristig, nee, gab's noch nicht. Ich meine, deswegen wollen es die Norweger auch machen und beweisen, weil es eben noch nicht gegeben hat. Ich meine, klar, Mitteldistanz und so, das geht natürlich, aber mit Langdistanz fällt mir jetzt auch nicht ein. Also schon viele, die es probiert haben auf jeden Fall, aber noch keiner so richtig erfolgreich.
Das ist eine gute Überleitung zum Thema. Ich habe ja gesagt, ich hatte noch Fragen, das passt jetzt gut. Wir haben letzte Woche mit Robert Gorgos einen mega coolen Podcast aufgenommen und der hatte dann oder irgendwo kamen wir dann auch auf die Norweger zu sprechen und auch im Profi-Radsportbereich, so mit Jumbo Wismar und so, dass das von Anfang an, wenn die Athleten ganz, ganz jung sind, alles professionalisiert wird und die teilweise dann Einkäufe nach Hause geliefert bekommen von Jumbo und dann nicht mal mehr selber einkaufen müssen, um irgendwie die Regeneration noch mehr zu fördern und sonst, also dass da irgendwie alles ausgereizt wird. Und das ist ja genau wie bei den Norwegern auch gerade. So, die testen alles, die machen alles, dann Langdistanz, jetzt wieder Kurzdistanz. Und Robert hatte dann so ganz interessant sich gefragt oder gesagt, ja, wie lange kann das gut gehen? Also, wie siehst du das oder wie ist da deine Einschätzung, wenn man so die Norweger schaut, was sie jetzt trainieren und wie viel auch und irgendwie alles testen und alles gefühlt ausreizen, ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt von außen bei dir drauf schaut, so, du bist halt irgendwie so, für mich jetzt, wenn ich dein Training angucke, Mr. Solide, da wird Woche für Woche für Woche abgespult, aber relativ unaufgeregt und ohne 17 Tests pro Woche und ohne irgendwie 35 Stunden plus, sondern eigentlich fast immer irgendwie unter 30 Stunden Training. So, wie siehst du das? Ich meine, du machst den Sport ja auch schon ein paar Jahre jetzt. Du bist noch jung, aber du machst ja schon dein ganzes Leben eigentlich irgendwie Triathlon auf Leistungsbasis. Wie siehst du das, wenn man so das, oder warum machst du es nicht, dass du alles maximal ausreizt, was irgendwie geht an Umfängen und Tests und ich weiß es nicht?
Also ja, stimmt, das sagen ja auch immer viele, beziehungsweise ist auch so, also ich mache den Sport schon echt lange, aber wenn man jetzt rein auf die Trainingskilometer schaut, glaube ich, hat so einer, der, so wie Magnus Dietliff, der den Sport nicht mal halb so lang macht wie ich, wahrscheinlich deutlich mehr Trainingskilometer. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an, nicht wie lange du den Sport machst, sondern wie viel du halt schon Trainingskilometer hast, wie viel du schon in deinem Leben da so abgerissen hast. Und ich glaube, da hat jeder individuell auch irgendwo sein Limit, wo von ab da geht dann halt auch irgendwie nichts mehr in Sachen Verbesserung. Und es heißt, man muss alles, was bis dahin passiert, irgendwie maximal ausreizen. Sprich, ich habe da ja mit Dan auch so einen langfristigen Plan ausgearbeitet. Wir trainieren ja jetzt von den Umfängen schon ja viel, haben das auch von Jahr zu Jahr auch weiter aufgebaut, aber natürlich noch lange nicht so viel wie jetzt die ganzen Skandinavier, bei denen ist es halt so typisch, wie, also extrem viel, die trainieren. Und das Ganze kann man auch irgendwie, ja, also es ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Also einerseits braucht man wirklich Vertrauen in sich selber und Vertrauen auch in den Coach und in die ganze Entwicklung, weil man hat halt einfach die ersten Jahre, dadurch, dass man wirklich weniger trainiert als alle anderen, hat man da dann halt auch einen Nachteil und hängt dann halt so ein bisschen hinterher. Also wie jetzt zum Beispiel bei mir im Laufen, ich meine, letztes Jahr hatte ich 65 Laufkilometer im Schnitt pro Woche, im Vergleich zu zum Beispiel Magnus Dietliff, der hatte, also weiß ich jetzt auch nicht genau, aber sicher
100 über 100 mehr die Woche.
Ja, also sicher bestimmt so 40 Kilometer im Schnitt mehr pro Woche. Und dementsprechend läuft er natürlich auch schneller. Ich meine, das ist ganz klar, je mehr du machst, desto besser wirst du. Also das ist ganz einfach, wenn du das verträgst mit Verletzungen und alles und das auch irgendwie consistent so hinbekommst, dann wird man besser. Also das ist keine Frage, das ist auch keine große Raketenwissenschaft. Nur die Frage ist halt, wie kann man das Ganze ausreizen? Und deswegen haben wir halt eher so den Plan, das Ganze so Step by Step zu machen, von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel eben die Laufkilometer. Das hatte ich jetzt auch mal schon in dem How to Train Podcast erklärt auf Englisch. Das war vielleicht auch nicht ganz so verständlich, aber jetzt so bei den Laufkilometern, wenn jetzt zum Beispiel jemand so plötzlich von 60 Kilometer auf 100 Kilometer sich steigert und das dann konstant läuft, dann wird der besser und ist dann am Ende auch besser, also deutlich besser als der irgendwie nur 60 Kilometer läuft. Und wenn jetzt aber jemand von 60 auf 65, auf 70, auf 75 und so weiter, das Ganze wirklich Schritt für Schritt aufarbeitet, jedes Mal steigert, den Reiz verarbeitet auch wieder. Das ist eben ganz wichtig, dass der Reiz auch immer wieder verarbeitet werden muss, weil wenn man zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, man läuft 8x1000, verarbeitet den Reiz, wird besser, und dann läuft man nochmal 8x1000 in derselben Pace, da hat man nicht mehr den gleichen Reiz wie vorher.
Ja.
Das heißt, man muss entweder 10x1000 laufen, also mehr, oder man muss schneller, man muss die 8x1000 schneller laufen für den gleichen Reiz, um dann noch besser zu werden. So mal ganz einfach erklärt. Und das Gleiche dann jetzt mal einfach auf die Umfänge abgebildet. Das heißt quasi auf Umfänge steigern, Reiz verarbeiten, man wird besser, dann wieder Umfänge steigern, Reiz verarbeiten, man wird besser. So lange, bis man auch bei den 100 Kilometer angekommen ist. Das dauert dann natürlich länger. Aber ich glaube, also es ist wahrscheinlich dann auch so, dass der das so langsam aufgebaut hat und immer den Reiz verarbeitet hat, sich verbessert hat und da mehr gemacht hat, wird am Ende mit den 100 Kilometern deutlich besser sein als der andere, der ganz schnell auf die 100 Kilometer gegangen ist. Und so ist es nicht nur mit den Laufkilometern, sondern mit allem. Also Umfang, Intensität, dann von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr. Und auch natürlich mit so Sachen mit Zeug, so Gadgets oder Ernährung oder alles, was auch von außen noch so dazukommt, was jetzt vielleicht im Training nicht so eine große Rolle spielt, oder auch mit Regeneration. Also je weniger man am Anfang hat und desto mehr am Ende, desto besser, aber das Ganze halt eben einfach Stück für Stück. Also jedes Jahr irgendwie so, es gibt ja diese heilige 10%-Regel, sagt man ja, die man nicht überschreiten soll. Und das, und genau deswegen ist da halt auch was dran. Also jeden Tag irgendwie 10% mehr, 10% besser, sich an das Ganze mental gewöhnen, verarbeiten und langfristig gesehen ist es dann auf jeden Fall deutlich besser. Und das ist dann eher so die Taktik, die wir verfolgen. Ich meine, jetzt sind meine Laufkilometer auch ein bisschen mehr als letztes Jahr. Jetzt vor allem in Girona hatte ich ziemlich gute Laufwochen. Klar, auf der anderen Seite ist es verletzungstechnisch natürlich auch viel sicherer, wenn man das Ganze immer so langsamer steigert. Und und dementsprechend bin ich auch sehr zuversichtlich, dass ich dieses Jahr nochmal einen Schritt im Vergleich zu letzten Jahr gemacht habe. Während zum Beispiel so ein, ich will jetzt nicht immer Magnus Dietlew als Beispiel nehmen, aber ich nehme einfach mal nochmal als Beispiel, der jetzt vielleicht, ich meine, der hatte letztes Jahr schon ein Weltklasse-Niveau und so viel besser geht es natürlich auch nicht mehr, also jetzt kurzfristig, aber der wird jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht noch ein besseres Niveau haben, als er letztes Jahr schon hatte. Und es wird
weil
wahrscheinlich
er die Umfänge nicht mehr einfach steigern kann, sondern schon an so Maximum
genau, also
angekommen ist.
Ich meine, wenn der irgendwie 40 Stunden pro Woche trainiert, da muss der, um besser zu werden, mindestens mal 42 Stunden oder 44 Stunden pro Woche trainieren. Und irgendwann kommt der Körper halt da auch ans Limit oder man hat gar nicht so viel Zeit, das zu machen.
Ja, also so einmal dieses körperliche Limit, aber ist das, ich stelle mir halt auch das so vor, jetzt wo ich das letzte Jahr so ein bisschen mitbekommen habe und ja selber mal reingeschnuppert habe und ja festgestellt habe, Profisport ist für mich nichts. Einfach so, von der Seite kam, glaube ich, Robert auch, dieses Mentale halt, wenn du jedes Jahr weißt, boah, das war jetzt ganz schön demanding, 100 Kilometer im Schnitt zu laufen pro Woche, ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, so, das ist halt irgendwie, boah, da mich zu motivieren immer und wirklich Bock zu haben auf Laufen, so, ist richtig schwer, wobei bei dir dann vielleicht so noch ist immer war, die anderen, ich sehe schon, dass die 100 oder 110 laufen und ich laufe irgendwie 70 oder 60 die Woche, da bleibt man wahrscheinlich auch noch ein bisschen heißer und weiß, man hat auch noch irgendwie Reserven. Wenn man dann selber mal 80 laufen darf oder dann mal 90 oder dann mal 100, dann ist man wahrscheinlich noch heiß drauf. Wenn du jetzt aber 3 Jahre im Schnitt 100 gelaufen bist, ich glaube, dass es dann im 4., 5., 6., 7. Jahr irgendwann auch zäh werden kann, dass man dann halt wirklich auch den Spaß und die Lust verliert, weil das dann einfach an dieser wirklich krassen Belastungsgrenze ist, was körperlich ist, was zeitlich ist und was auch mental ist irgendwie. Also so stelle ich mir auch nochmal als zusätzliche Komponente vor. Nicht nur dieses verletzlich sein oder Reize verarbeiten auch, sondern so irgendwie, keine Ahnung, die mentale Komponente. Oder sagst du, das ist so, wenn du voll Bock drauf hast, würdest du es auch hinkriegen, irgendwie 4 Jahre hintereinander 100 Kilometer zu laufen im Schnitt?
Ja, voll Bock drauf haben halt auch deswegen, also ich habe voll Bock drauf, weil ich weiß, oder ich merke es, ich sehe es auch an meinen Leistungen und merke es auch, dadurch, dass ich immer so alles langsam steigere, werde ich auch besser. Und das motiviert mich halt auch einfach. Also jetzt gar nicht so im Vergleich zu den anderen, jetzt gar nicht so, dass ich sage, okay, ich habe da noch
Potenzial. Du schaust da nur auf dich.
Genau, ich schaue da jetzt nur auf mich. Also ich sehe es jetzt immer nicht im Vergleich zu anderen. Der Vergleich zu den anderen entsteht dann sowieso in den Wettkämpfen. Am Ende würde ich, nach keinem Wettkampf würde ich jemand fragen, ja, wie viele Kilometer bist du die letzten Wochen im Schnitt gelaufen? nur 60, dann kriegst du noch eine Position Bonus hier, weil du bist ja weniger gelaufen als die anderen. Ich meine, am Ende zählt der Wettkampf, wer als erster über die Ziellinie läuft. Und es ist völlig egal, wie du das machst und was du davor machst und wie lange du das machst. Und deswegen schaue ich da auf mich selber, dass ich wirklich eine konstante Leistungsentwicklung habe und dauerhaft auch eine Leistungsentwicklung und das nicht irgendwann stagniert. Und wenn das so ist, dann bleibe ich auch motiviert. Also wenn ich merke, okay, jetzt dieses Jahr Girona-Trainingslager, ich meine, ich habe den Vergleich zum Beispiel jetzt auf Strava, die ganzen Segmente, boah, ich bin so viel besser als letztes Jahr und das motiviert halt einfach mega, macht Bock. Und dann hoffe ich natürlich, dass das nächstes Jahr wieder genauso ist. Und klar, falls es dann irgendwann bei mir auch mal stagniert, ist natürlich die Frage, wie gehe ich dann damit um? Also das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Nee, also ich bin wirklich seit ich Triathlon mache, bin ich von Jahr zu Jahr besser geworden. Also man sieht es eigentlich auch in den Ergebnissen.
Ja, und das führst du aber auch schon auf das zurück, was du eben beschrieben hast. Weil ihr gewissenhaft und langsam steigert und nicht irgendwie sagt, so jetzt muss ich den Schritt machen und muss irgendwie in die Weltspitze kommen. Jetzt mache ich all in, trainiere so viel, wie ich kann und schaue, wo es hingeht. Sondern weil du eben sagst, das ist mein Weg ist konstant lange den Sport machen und sich Step by Step verbessern. Und wenn ich heute noch kein großes Rennen gewinne, ist es okay. Ich mache das dann halt in 5 Jahren und dann noch eine lange Zeit. Also so ist erstmal die Roadmap.
Ja, genau. Also ich meine, ich bin jetzt 25 und ich denke schon, dass ich das aufs ganz, ganz hohe Niveau machen kann, mindestens bis ich Ende 30 bin, also irgendwie noch, sagen wir mal, 13, 14 Jahre auf jeden Fall. Und das ist noch eine lange Zeit und auch noch eine lange Zeit, wo ich mich weiterentwickeln kann, besser werden kann. Und sicher wird es irgendwann stagnieren, die Leistung, weil man auch älter wird und dann geht da vielleicht auch irgendwie nicht mehr so viel und man verarbeitet die Reize auch nicht mehr so einfach. Oder es dauert vielleicht einfach länger. Aber ja, das dann natürlich die Frage, wo steht man dann zu dem Zeitpunkt im Triathlon? Also hat man dann irgendwie andere Motivationsgründe, zum Beispiel dann die Erfolge, ist man dann vielleicht schon ganz oben angekommen und gewinnt gerade schon alles oder holt überall schon Podiums, dann ist das natürlich schon auch was auf jeden Fall motiviert zum Weitermachen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so von der Leistung her besser wird oder äußerliche Motivation.
Was macht das mit, also lässt sich das komplett kalt, weil so irgendwie ein Laidlaw oder ein Gustav Iden, die jetzt Hawaii gewonnen haben oder Zweiter gewonnen sind, lange geführt haben, Bike-Rekord, die sind ja teilweise jünger als du und irgendwie schon gewinnen das, was man halt gewinnen kann, die ganz, ganz großen Dinger. Und da ist ja so, sagst du, ja okay, ich glaube in 3 Jahren sind die eh weg, weil die sich dann verletzen oder keinen Bock mehr haben oder sonst was? Oder also wie, ich stelle mir das so schwer vor, wenn ich jetzt sage, okay, ich will dahin und ich will auch diese großen Rennen gewinnen und da sind Leute, die sind jünger als ich oder das gleiche Alter und ich sehe, die trainieren halt mehr und gewinnen auch die Rennen. So, meine Intention wäre so, ja okay, dann muss ich halt auch so viel trainieren irgendwie. Also wie gehst du damit um oder wie siehst du das? Weil es ist so beeindruckend, ja seinen Weg zu gehen, aber fragt man sich dann nicht manchmal so, ja fuck ey, vielleicht muss ich doch ein bisschen mehr pushen und um da auch die Dinger zu gewinnen, sonst werde ich immer Fünfter bleiben bei großen Rennen oder Vierter oder so.
Also sicher habe ich natürlich diese Gedanken, ich will mehr machen, mehr trainieren und dass ich auch so schnell wie möglich auf dieses Niveau komme. Hm. Aber dann auf der anderen Seite habe ich dann natürlich dann, der mich da bremst. Jetzt gerade, ich habe ihn auch letztes Jahr nach 73 WM gesagt, ey, wir müssen mehr laufen, wir brauchen mehr Laufumfänge. Und dann eigentlich nur so, ja, genau, er weiß ganz genau, was zu tun ist und so. Und jetzt schaue ich mal, also ja, ich habe jetzt mehr Laufumfänge, aber es ist vielleicht 6-7 Kilometer mehr pro Woche als letztes Jahr. So. Und vielleicht auch ein bisschen anders, so vom Aufbau. Also wir versuchen natürlich schon, das Ganze jetzt mit den Umfängen, die wir es machen, auch wirklich auf das maximalste Niveau zu heben. Aber ja, ich sehe das tatsächlich so, dass so ein Sam Laidlaw, auch die Norweger, Magnus Dietlev, Skandinavier, ich sehe das so, dass wenn ich am Peak meiner Karriere bin, am Peak meiner Leistung, werden diese Athleten nicht meine Konkurrenz sein. Okay. Sondern es werden die nächsten jüngeren Vieltrainierer sein, die so schnell wie möglich auf dieses Niveau wollen und die wir alle noch nicht kennen, von denen wir alle noch nichts gehört haben. Und die werden dann meine Konkurrenz sein und nicht, also Sam, ich bin eine Generation nach Sam Laidlaw.
Obwohl der jünger ist als du. Drei Jahre?
Ja, weil ich glaube wirklich, die werden nicht den Sport, die werden viel erreichen in ihrer Karriere und das ist ja auch cool. Ich meine, wenn du mit 30, dann wie Blumenfeld so Olympiasieger, fünffacher Weltmeister bist, ist ja mega geil und dann kannst du dich zur Ruhe setzen, das passt ja, okay. Ja. Aber ja, ich hab diese Taktik nicht und vielleicht hätte ich es auch nicht geschafft, das ist halt auch mega Risiko und dann wäre es natürlich noch schlimmer, wenn man dann es nicht geschafft hätte und damit 30 trotzdem irgendwie aufhören muss, weil einfach nichts mehr geht und weil man dauerhaft verletzt ist oder was auch immer. Also ich weiß nicht genau, wie die Athleten dann in keine Ahnung wie vielen Jahren abtreten werden oder ob sie es überhaupt werden, aber ja, ich bin der Meinung, auch der Meinung, dass das langfristig nicht gut gehen würde. Und mit langfristig meine ich 10 Jahre plus.
Also auf die eine oder andere Weise, sei es irgendwie dann Verletzungen, Ermüdungsbrüche, diese klassischen Sachen oder irgendwie mental, dass man halt auch dieses Niveau nicht mehr durchziehen kann.
Ja, es ist, also wie es dann zu Ende geht, das ist dann wahrscheinlich auch eine individuelle Geschichte. Aber
wie
ja,
willst du die Karriere von den Jungs beenden?
Ich meine, das kann Plan raus. Ich meine, musst du überlegen, die haben jetzt auch einen Erfolg nach den anderen, die sind immer on top.
Ja, das motiviert halt natürlich auch, ne?
Ja, genau.
Und was ist, wenn du jetzt...
Irgendwann kommt halt die Phase, da ist man dann, kommt dann vielleicht Verletzung, vielleicht auch mental und man ist einfach nicht mehr vorne dabei und das wiederum zerstört einen mental dann auch wieder. Und wenn du die ganze Zeit am Limit trainierst, 35 Stunden die Woche mit extrem viel Intensität und dann wirst du am Ende, weil du es mental nicht mehr hinbekommst oder oft verletzt bist im Rennen, dann nur Fünfter oder so.
Wo du vorher halt gewonnen hast, wo jetzt, genau. Wenn du sagst, 73 Worlds, Fünfter, voller Erfolg, motiviert mich, nächstes Jahr Vierter oder Dritter zu werden und diesen Sprung aufs Podium zu machen, ist es natürlich dann für einen, der von ganz, ganz vom Top kommt, von Platz 1 oder irgendwie immer auf dem Podium steht, ist natürlich Fünfter, Sechster, Siebter, Achter irgendwie eine Enttäuschung. Wird jetzt dann natürlich spannend, das wollte ich gerade sagen, da wollte ich gerade einhaken, vor dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, die letzten 20 Minuten, wird es jetzt halt nochmal interessanter, das mal im Hinterkopf zu haben und zu schauen, was jetzt so ein Eden macht, wo man jetzt sieht, irgendwie in den ersten 2 Rennen lief so, glaube ich, nicht, wie er sich's vorgestellt hatte. Und was passiert da jetzt? Und gefühlt, keine Ahnung, wie du das siehst, aber gefühlt hat man auch nach diesen, ich nenne es jetzt mal Misserfolgen, von ihm weniger dicke, gute Sprüche auf Insta und sonst wo gehört, wo er sonst immer ganz gut getrommelt hat und auch so sein Selbstbewusstsein nach außen getragen hat. Das passiert gerade gefühlt, zumindest in meinem Social-Media-Bubble-Game relativ wenig.
Ja, das stimmt. Also ich meine, ist natürlich auch die Frage, wie sieht Gustav selber das? Ich denkt er vielleicht, ich meine, er kann auch da viele Ausreden, sage ich mal hernehmen. Ich meine, einerseits vielleicht Kurzdistanz doch nicht so eine gute Idee für ihn, da wieder zurückzugehen. Vielleicht soll er doch einfach wieder auf Mittellangdistanz bleiben. Oder einfach, ja, es ist März, ich bin jetzt noch nicht in Form. Und er weiß es auch, weil die haben ja auch extrem hoch trainiert im Winter auf 2600 da in Marokko. Es war ja auch dann wahrscheinlich wieder irgendein Experiment von denen. Vielleicht hat es auch irgendwie jetzt nicht für funktioniert. Paris, ja. Ich meine, Blumenfeld ist ja gar nicht erst gestartet. Ich meine, der war ja auch krank und so. Und Gustav ist immerhin noch gestartet. Aber ich denke jetzt nicht, dass die Norweger schon am Ende sind. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und wie gesagt, ich rede da eigentlich eher dann so Also ich bin echt wirklich gespannt, wie das dann in 5 Jahren ausschaut in der Triathlon-Welt. Wer von denen da dann noch dabei, also on top dabei ist.
Ja. Ich finde diese Komponente, was, wenn du alles ausreizt, körperlich, wie lange kannst du das machen? Das ist eine Karte. Aber die andere Karte, die ich eigentlich noch spannender finde, ist die du gerade gespielt hast. Dieses mentale Thema. Wenn du halt auch jung bist und noch nicht so erfahren und noch nicht so ein vielleicht gefestigter Athlet und irgendwie in die Szene kommst, alles dominierst und gewinnst und du hast dann mal 2, 3, vielleicht 4 Jahre, die scheiße sind oder nicht so gut laufen, ist das dann, ne, der Breaking Point oder kommst du da wieder raus und kommst da nochmal wieder on top? Das finde ich halt eher so das richtig spannende Thema einfach. Also wie, wenn man irgendwie so einen schnellen Rise hatte, schnell aufgestiegen ist, alles gewonnen hat, Medienrummel, sich gut gefühlt hat, einen das motiviert hat und wenn du dann mal irgendwie die Leistung nicht mehr bringst und vielleicht auch da mal Kritiker kommen, wie gehst du dann damit um und wie kommst du da wieder raus? Das finde ich halt noch viel interessanter als dieses rein körperlich betrachtet, okay, ich trainiere so viel, wie ich kann und so lange, wie ich kann, bis ich eben breche oder mein Körper nicht mehr kann. Das ist eine ultra spannende Geschichte.
Ja, ich denke gerade, deswegen ist es auch wichtig, sich irgendwie noch so ein bisschen Leben, sage ich mal, abseits vom Triathlon aufzubauen. Und damit meine ich jetzt auch...
Machst du eine Überleitung zu den Kuchen in Girona gerade, oder was?
Ja, mehr oder weniger. Ja, ich meine, klar, so Kuchen und Kaffee gönnt sich ja jeder, aber auch mal nach sowas wie zum Beispiel Ich meine, hier Nils spricht es beim Triathlon oder bei euch im Podcast ja immer an, dass die Norweger den Erfolg ja nie so richtig feiern und einfach schon wieder direkt ans nächste Rennen denken. Die zum Beispiel nach Kona Gustav hat Hawaii gewonnen, aber 2 Wochen oder 3 Wochen später war ja dann die 73-WM, danach der 73-WM war Bermuda und so weiter. Und das machen ja die ganze Zeit, aber ja, einfach mal so wirklich, wenn man mal was erreicht, oder nicht nur, wenn man was erreicht, einfach nach jedem Rennen auch mal kurz das sacken lassen, auch den mentalen Reiz verarbeiten und auch mal einen Erfolg ordentlich feiern. Also ja. Das gehört dazu und ja, gerade sowas, ja, einfach die Gedanken mal nicht nur um Triathlon kreisen lassen. Ja, auch
vielleicht
in der Rest-Week andere Sachen machen. Ja, ich finde es schon auch auf jeden Fall wichtig, gerade für mentale Komponente, dass man das Ganze dann auch langfristig gut durchhält.
Vielleicht machen die Norweger das so, wie du gesagt hast. Die machen halt jetzt nur, also es war ja auch ein 10 Jahre oder 15 Jahre Aufbau von den Boys. Vielleicht machen sie jetzt 5 Jahre, sahen sie alles ab und machen dann Karriereende und 10 Jahre Party. Dann holen die alles nach.
Ja.
Vielleicht ist das auch der Plan von denen. Weißt du, die haben keinen Plan, langfristig im Sport zu bleiben, sondern Rockstar-mäßig alles abzuräumen, alles zu gewinnen, Kohle mitzunehmen, Sponsorenverträge mitzunehmen und dann verprassen sie alles nachher wie so abgehalftete Fußballer auf irgendwelchen Partys, wo sie früher nie waren. Das wäre dann so richtig, vielleicht ist das auch die Hoffnung von den neuen PTO-Investoren, dass sie dann da ein Hollywood-Movie draus drehen können, so. The Rise and Fall. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich finde trotzdem, dass wir das jetzt gut nutzen können für unsere Überleitung zu deiner Coffee-Tasting-Tour in Girona und was du da so auf dem Weg noch gelernt hast oder mitgenommen hast. Also was sind die Do's und Don'ts in Girona? Nennen wir es einfach mal so.
Die Do's auf jeden Fall mal so 10 Euro pro Tag extra einberechnen für den Aufenthalt dort. Für Kaffee,
okay,
Kuchen,
notiert, Budget
oder
aufstocken.
Avocado-Toast etc.
Aber da kommt also man ja, muss man sich ja schon entscheiden. Für 10 Euro kriegst du ja nur entweder 2 Kaffee oder einen Avocado-Toast, oder?
Ja, aber ich sag mal im Schnitt.
Okay.
Im Schnitt.
Da muss man auch mal einen Tag auslassen, zu Hause genau. Essen.
Da, oder vielleicht einen Tag, weil man nur einen Kaffee ohne Avocado-Toast oder so.
Okay.
Ja, nee, ich
also,
habe auf jeden Fall, wie schon
gesagt, also realistisch, ja. 20 Euro am Tag. Sei ehrlich, wie war es bei dir?
Ich hatte mir ja tatsächlich überlegt, irgendwie mir hier so für den Podcast meine Kreditkartenabrechnung anzuschauen und schauen, wie viel Geld ich da wirklich am Ende liegen habe lassen in den ganzen Cafés. Aber habe ich
dann nicht getraut?
Habe ich nicht getraut, ich wollte es gar nicht wissen.
Ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, wir haben nicht gesprochen, wie viel, aber was ich nur auf Insta gesehen habe, glaube ich nicht, dass du mit 10 Euro am Tag ausgekommen bist. Never ever, ich kenne die Preise ja da in Girona.
Ja, ich sag mal, es war eigentlich immer so, dass wir an den Entlastungstagen, also 2-mal pro Woche, da waren es dann auf jeden Fall über 20 Euro. also haben wir auch immer irgendwie gegessen dann oder gefrühstückt dann in den Cafés. Aber dann dafür an den anderen Tagen gab es dann eigentlich nur ein Kaffee beziehungsweise noch so ein Bananenbrot daneben oder Lemon Cake oder Cookie etc.
Ja, okay.
Und das
so
war dann meistens
raus.
So 5-6 Euro.
So wird ein
das heißt,
Schuh draus. Okay.
Im Schnitt kommt, glaube ich, 10 Euro ganz gut hin über die 5 Wochen, was ja dann auch schon viel Geld ist.
Ja, Mathe,
nee, aber Girona,
okay,
Girona
also
gehört,
Budget haben wir.
Gehört auf jeden Fall dazu. Genau, Girona gehört auf jeden Fall dazu, da den Lifestyle dann auch zu genießen. Und sonst ist es halt einfach dort perfektes Triathlon-Training. Ich meine, Schwimmen hat man einen 50-Meter-Pool, Laufen hat man den einen Trail, den alle laufen. den man auch für, wirklich für alles hernehmen kann, für Intervalle, für Dauerläufe, kann man auch rechts, links mal ein paar andere Wege laufen. Also der wird irgendwie nie langweilig, was ich auch echt überraschend finde, obwohl es immer der gleiche Trail ist. Vielleicht, weil man auch immer irgendwelchen Läufern oder Triathleten dort begegnet. Dann gibt es auch noch so richtige Trails, auch richtig schön, dann so in die Berge rein. Da sammelt man natürlich dann auch ordentlich Höhenmeter. Und ja, zum Radfahren ist natürlich traumhaft. Kann man in verschiedene Richtungen aus der Stadt rausfahren und ist relativ schnell auf wirklich unbefahrenen Straßen alleine unterwegs. Und dafür, dass so viele Radfahrer in Girona immer im Trainingslager sind oder dort wohnen, sieht man auf den Straßen auch eigentlich immer erstaunlich wenig.
Also ja, es gibt ja auch viele Möglichkeiten.
Verteilt sich dann, ja,
da
genau,
kannst du noch Gravel fahren oder Mountainbike, ja. Und
ja. Das verteilt sich dann wirklich auf alle Straßen da im Umkreis. Außer man fährt El Sangles, der Hausberg von Girona. Da ist immer viel los. Aber das ist halt auch motivierend. Wenn man da irgendwie hin, ich fahre dann immer von der anderen Seite in Intervalle. Das sind so 5 Kilometer bei 8% im Schnitt Steigung. Und das ist schon immer motivierend, wenn da die Radfahrer, andere Radfahrer auch Intervalle fahren, dann sieht man die immer wirklich in einer Session irgendwie 5-6 Mal, da, wo man sich immer die ganze Zeit entgegenkommt. Und man weiß ganz genau, der ballert da auch gerade Intervalle.
Ja, ist das für dich so, also für mich, ehrlich gesagt, ist manchmal so, denke ich, oh, ist so voll hier irgendwie, und dann ist man schnell so bei dem Ding so, ah ja, ist so überlaufen, wir sind alle hier, dass man das so negativ bewertet. Ich muss allerdings sagen, wenn ich irgendwo bin, wo total viele Leute Sport machen und irgendwie auch den gleichen Sport, den ich dann mache, dass mich das extremst motiviert, auch Gas zu geben und irgendwie was zu machen. Also mich stört das nicht. Klar, wenn irgendwo was überfüllt ist und nervig ist und ich irgendwie warten muss, weil überall Schlangen sind oder so oder Stau, das ist dann nervig. Aber so beim Sport machen, beim Laufen, wenn ich anderen Läufern entgegenkomme oder beim Radfahren andere Radgruppen sehe, Radfahrer sehe oder so, mich motiviert das immer unglaublich, wenn auch viele Leute aktiv sind.
Nee, voll. Also es ist nicht so überlaufen, dass es irgendwie nervig ist. Also es ist gerade so wirklich dadurch, dass sich es auch so verteilt oder vielleicht auch in der Stadt dann auf die ganzen Cafés verteilt, weil es ja auch relativ viele gibt. Ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel nur La Fabrica geben würde, dann würden alle dahin gehen und dann wäre das wahrscheinlich super voll. Das wäre dann auch sicher nervig. Aber dadurch, dass es so viele gibt, jeder geht immer irgendwo woanders hin, verteilt sich das auch genauso wie auf den Straßen und allgemein bei allem da in Girona und um Girona rum. Und nee, das ist dann wirklich eher motivierend, als dass es nervig ist. Also ich finde auch, die Stadt hat einfach direkt so einen ganz anderen Vibe, weil es einfach so alle so super, super sportlich sind, irgendwie auch mindestens semi-professionell. Und auf der anderen Seite ist natürlich bitter, wenn man dort dann krank oder verletzt ist, denke ich mal. Da muss man dann natürlich andere fragen, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Wobei ich war auch schon 2020 in Girona, konnte ich auch 4 Wochen lang nicht laufen. Ja, und das ist dann schon hart.
Ja, das stimmt, das ist dann
oder umso
natürlich
härter,
die Downside,
wenn dann alle um einen rum da trainieren. Das Einzige, was nervig ist, ist, deswegen rate ich davon ab, in der Früh schwimmen zu gehen. Wo ich sowieso kein
okay,
Fan
also,
bin.
Okay, also stopp. Wir kommen jetzt, wir müssen die Kategorien, wir kommen jetzt zu den Don'ts, richtig?
Ah, okay. Don'ts, ah ja, genau. Ja. Don't in der Früh um 8, 9 Uhr ins Schwimmen gehen. Da kommen nämlich alle Triathleten. Weil ich weiß nicht warum, das ist so eine Triathletenkrankheit und ich rege mich immer wieder drüber auf. Triathleten haben das Bedürfnis, immer als erstes in der Früh schwimmen zu gehen. Und ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht. Ich finde viel geiler, also nach so einem Long Ride einfach nochmal eine Stunde locker schwimmen. So, das ist gut. Aber
ja, also ich finde auch, also bei mir ist es sowieso, ich meine, ich mag es einfach nicht, in der Früh schwimmen zu gehen. Und qualitativ ist es bei mir auch immer besser, wenn ich irgendwie mittags oder nachmittags schwimmen gehe.
Ja, du bist ja in Spanien, das haben wir schon mitbekommen. Also nicht nur die Sonne, 0 Grad nerven dich jetzt schon, sondern auch wahrscheinlich aufstehen um 8 ist schon ein bisschen zu früh. Also so Trainingsstart um 11 oder wie sieht's aus?
Ja, also ich glaube, der Wecker, also wenn ich einen Wecker, wenn ich 3 Einheiten habe, dann stelle ich einen Wecker auf, normalerweise so auf 8 Uhr, dass ich um 9 Uhr meine erste Einheit machen kann. Und es ist auf jeden Fall noch mehr als genug Zeit für Einheit 2 und 3. Also es gibt keinen Grund, früher aufzustehen. Außer man ist einer, der das liebt und super gerne macht und man ist nie müde in der Früh. Aber gerade in so einem Trainingslager, wenn man 5 Wochen am Limit mehr oder weniger trainiert, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, da seinem Körper auch jeden Tag genug Schlaf zu geben. Und ja, ich meine, spanischer Lifestyle ist da sowieso, also auch im Schwimmbad, da schwimmen die Triathleten frühestens um 8 Uhr und um 9 Uhr kommt dann halt dann so die Joel Filiol-Crew, die da in Girona wohnt. Und dann ist das Schwimmbad halt auch einfach direkt richtig voll mit Triathleten und es macht dann auch nicht wirklich Spaß, da zu schwimmen. Und es ist eher super nervig. Und dann kamen wir meistens so um 11, 12 und dann gehen die dann alle aus dem Wasser und jeder hat eine Bahn für sich. Und ich habe mir immer jedes Mal habe ich mir gedacht, ja, wieso waren jetzt alle in der Früh schwimmen hier? Jetzt ist es so entspannt.
Jetzt hast du den Trick verraten. Nächstes Jahr kriegst du da nicht mehr die Bahn. Dann musst du um 13 Uhr gehen, ja, wobei jetzt alle um 11 kommen.
Nee, weil wie gesagt, die Triathleten wollen immer in der Früh schwimmen, weil dann immer aus dem Grund, ja, dann habe ich es geschafft. Das finde ich, ja, okay, dann, ich mach nicht Triathlon-Training aus dem Grund, ja, dann habe ich es geschafft, so.
Das hatte ich aber nachher auch. Weil mir das Spaß macht. Ich muss dir sagen, genau das Ding war für mich nachher das Zeichen, warum ich gemerkt habe, dass Triathlon, dieses Profi-Sein, dass ich das nicht kann. Weil ich oftmals irgendwie den Plan und die Einheiten abhaken und absolvieren, dass es so auch so ein Muss und dann so, oh ja, das habe ich wenigstens schon mal geschafft heute, ne? Und genau in diesen Momenten habe ich gemerkt, so ja, so, das macht ja dann auch keinen Spaß. Also so, ich will ja den, oder ich mache ja den Sport oder auch jetzt wieder, wenn ich laufen gehe, ich gehe jetzt nach der Aufnahme hier, keine Ahnung, ob ich eine Runde aufs Rad gehe oder laufen gehe oder auch mal nichts mache, ich habe gerade keinen Plan, sondern ich mache einfach Sport, weil ich Bock drauf habe und ich mache das dann zu den Zeiten, wo ich Bock drauf habe, wenn ich flexibel bin. Aber dieses so, jeden Tag was zu haben, wo man dann genau das sagt, ja, dann habe ich es schon mal geschafft. Boah, nee, das hat mich echt gekillt, muss ich sagen. Das hat mir den Spaß am kompletten Sport irgendwie so ein bisschen verdorben, auch dann so, diese Herangehensweise. Spannend.
Ich meine, das ist auch natürlich nochmal ein großer Unterschied dann zwischen Profi und Amateur. Ich meine, als Profi, klar, ich habe auch nicht jeden Tag Spaß, da meinen Beruf zu machen, weil es am Ende halt dann auch einfach mein Beruf ist, muss ich halt dann auch hier und da durchziehen und dann auch mal sagen, ja, okay, jetzt habe ich das geschafft, kann es abhaken und so. Und obwohl, auch wenn es irgendwie keinen Spaß macht. Also es macht nicht immer Spaß, wenn man 25, 30 Stunden die Woche trainiert. Da
wie, du
sicher
hast nicht immer
fünf,
Spaß.
Mindestens 5 Stunden davon machen wahrscheinlich nicht Spaß oder so.
Ja.
Und die hakt man dann einfach nur ab. Und ja, das. Man braucht halt einfach, als Triathlon-Profi braucht man halt einfach die Disziplin, das durchzuziehen.
Okay, dann hatte ich die
aber
nicht.
aber ich meine, so als Amateur sollte man das Ganze ja dann doch irgendwie zum Spaß machen und dann sollte man dieses Abhaken, glaube ich, dann doch eher, ich meine, gut,
also
sicher
ich glaub,
jeder ist irgendwie leistungs- und zielorientiert,
genau.
Aber man sollte es halt so gering wie möglich halten.
80-20-Regel, 80-20-Regel.
Das, ja, aber man sollte dann eher angebracht. So überlegen, wie kann ich die Einheit, also auch als Profi, wie kann ich die Einheit irgendwie ändern oder so, dass es Spaß macht. Zum Beispiel nicht um 9 Uhr schwimmen, wenn die Bahn voll ist, sondern um 12 Uhr, wenn man eine Bahn für sich alleine hat. Das, finde ich, macht dann schon mal mehr Spaß.
Das ist wirklich so, wenn man sich überlegt, dieses Gefühl, öffentliches Schwimmbad. Und man war schon ein paar Mal da, wenn es richtig voll ist und dann diesen Moment, wo du so eine Stunde eine Bahn für dich alleine hast, ist einfach richtig geil. Stimmt. Dann,
ja, genau.
Ich habe dann manchmal während des Schwimmens Panik und hoffe dann immer, dass ich richtig viele Meter schaffe, bevor noch wer kommt und mit auf die Bahn geht. Kennst du das Gefühl?
Ja, ich meine, wenn jetzt irgendwie so auf einer 50-Meter-Bahn, wenn jetzt einer oder zwei
dazukommen. Ja, nee, das geht, aber so öffentliche Schwimmbad, ja. 50-Meter-Bahn, links und rechts auf den Bahnen ist schon überall so zwei, drei Leute drauf und du bist auf einer Bahn, ach aber so, noch alleine. Ja,
stimmt.
Und dann hoffst du immer so, wenn einer, dann siehst du, da kommt einer ins Schwimmbad und denkst, nein, nicht auf meine Bahn, nicht auf meine Bahn, nicht auf meine Bahn. Das habe ich richtig häufig gehabt, wenn ich mal das Glück hatte, eine Bahn für mich zu haben, dann wollte ich die auch behalten. Das hat meistens nicht geklappt, aber...
Da auch mega gute Taktik, wenn man irgendwie zu zweit oder zu dritt ist. Und auf allen Bahnen ist zum Beispiel so, ist schon einer oder so oder teilweise auch leer. Genau, das sind mehrere Bahnen leer. Geht schon mal zu zweit oder zu dritt auf eine Bahn, weil dann ist es schon mal sicher, dass in den nächsten Stunde, eineinhalb Stunden kommt da wahrscheinlich niemand drauf, weil die anderen Bahnen ja immer noch frei sind.
Ja,
stimmt. Und man kennt halt dann eher die Leute, mit denen man schwimmt, mit denen ist es natürlich dann auch immer einfacher. In der Regel schwimmt man dann auch eh denselben Plan und so.
Als wenn du so einen Brustschwimmer dann noch da reinkriegst, der so richtig langsam ist.
Genau, ist besser, mit jemandem auf der Bahn zu schwimmen, den man kennt, oder Trainingskollegen, als wieder
guter Tipp.
Brustschwimmer.
Guter Tipp. Hast du noch einen Don't für Girona?
Don't. Don't crash.
guter Tipp.
Gut, also nur mal so als Tipp. Also,
ja, am besten nicht auf die Fresse legen.
Aber nicht so, dass, also ich meine, don't crash, so dass man irgendwie ins Krankenhaus muss. Vishanna war nämlich zum MRT da im Krankenhaus, dass sie am Sprunggelenk verletzt ist. Und ja, es ist nicht wirklich zu empfehlen. Die können kein Englisch.
Oh, shit.
Die haben auch irgendwie eine komplett falsche Diagnose ihr gegeben.
Mein Vater was? Hat sich das echt?
Auch nochmal angeschaut, irgendwie was komplett anderes, was auf dem MRT-Bild dann zu sehen war. Scheint nicht so professionell zu sein.
Okay, also don't get ins Krankenhaus in Girona.
Don't get ins Krankenhaus.
Das ist aber auch generell ein guter Tipp. Wenn man das vermeiden kann, ist das ja eher eine sehr positive Sache.
Ah, und Rad unbeaufsichtigt vor La Comuna stehen lassen.
Ah.
At Simon Gehr. Ja, liebe Grüße.
Richtig bitter. Hat er es wiedergekriegt? Nee. Ist weg.
Natürlich, nee. Das ist, ja. Also, und so wie er es dann auch erzählt hat, das ist da normal, also es war nicht das erste Mal. Also die Räder kommen da schon weg und das sind sicher so Banden, die dann, ich meine,
die wissen,
ich
hab dann wo auch es gesagt, steht.
Du musst es mal aus so einer Sicht, aus einer Business-Perspektive von so einer Bande sehen. Girona, perfekt. Ey, wenn ich so eine Bande anführen würde,
warte, das besprechen wir off the record, ich habe da eine Business-Idee.
Ja, wenn ich so eine Bande anführen würde, würde ich auch sagen, komm, Girona, perfekt, die lassen alle ihre Räder da draußen an den Cafés stehen.
Und die kosten alle 10.000 plus?
Ja, die sitzen da dann drinnen, gucken da vielleicht gerade mal nicht drauf, dann schnappst du dir das Rad, fährst schnell weg und da kann ja niemand was machen.
Hast du also eine Garage?
Ja,
Tor zu, erledigt.
Dementsprechend natürlich, da Räder nicht, also ja, muss man auf jeden Fall aufpassen in Girona, auch wenn da irgendwie viel Rad-Lifestyle und alles ist, gibt es schon immer noch da
die
Kriminalität und es kommen scheinbar wirklich viele Räder weg.
Dann habe ich mich don't, dann auch, don't ja. Rad unbeaufsichtigt stehen lassen und do's, vielleicht so ein, manchmal hilft ja schon, so ein kleines Schloss, so ein leichtes, was du in die Trikottasche stecken kannst.
Dass oder du einfach mega gut von Ruben. Habe ich den Trick, einfach den Helm ums Vorderrad rum machen. Also klar, den könnte man dann aufmachen und so und einfach weg, aber das dauert dann halt einfach schon mal ein paar Sekunden länger.
Die Opportunität, dass du es einfach schnappst, draufspringst und Gas gibst, ist weg. Sondern erstmal musst du an dem Rad rummachen, den Helm da abklipsen.
Genau.
Und, ja, das ist smart. Radprofi, ne? Ehemaliger Radprofi, die kennen die in Girona, die kennen die Tricks.
Das war auch echt mega cool.
Aber es gibt auch so, wirklich so kleine Schlösser, die wirklich mini klein sind, mit so einer Plastikummantelung, wo du schon mal zum Beispiel entweder das irgendwo anschließen oder Vorderrad mit Unterrohr zusammenschließen kannst. Dann kannst du schon mal nicht mehr lenken, links, rechts fahren. So, klar, da kannst du immer noch mehr nehmen und wegrennen. Aber ich glaube, das ist halt ja dieses, wenn du es so stehen lässt, dieses einfach draufspringen und wegfahren und dann siehst du es nicht wieder. Das geht dann so schnell. Sowas noch als Tipp vielleicht von meiner Seite.
Ja, apropos noch, Ruben, war echt mega, was auch wirklich bei mir jetzt in den 5 Wochen krass besser geworden ist, neben meiner Form und so, ist so das technische Radfahren. Ist schon brutal, weil mein Girona halt wirklich die ganze Zeit irgendwie Serpentinen, Kurven fahren muss. Mhm. Und da habe ich echt eine krasse Leistungsentwicklung gespürt. Und es war da auch immer, ist schon immer mega cool, mit Ruben zu fahren, weil der halt echt extrem gut bergab fährt. Und da dann einfach mal hin und her hinterher fahren und schauen, was der für eine Linie nimmt und so. Also da habe ich auf jeden Fall noch mal ein paar Sekündchen bergab rausgeholt, dadurch, dass ich jetzt mit ihm
Ibiza
gefahren
gut.
bin. Da jetzt, ja, ich hoffe, Ibiza wird technisch anspruchsvoll. Das wäre natürlich cool.
Oder du musst doch noch nachmelden für Ironman VC in Nizza. Vielleicht gibt es da eine Wildcard. Frag doch mal Blumenfeld. Vielleicht kennt er ja wen kennt er da noch für dich eine Wildcard hat für Kona. Erster Ironman, nicht Kona, Nizza. Erster Ironman, direkt Weltmeisterschaft wäre doch ganz geil eigentlich. Einfach so spontan jetzt. Wollen wir mal fragen?
Ja, genau, aber nur die Abfahrten.
Hoch nicht oder was?
Ja, ich lasse mich hochfahren und fahr dann runter.
Ach ja, na okay, gut. Dann haben wir noch was für Girona, sonst würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir sind ja hier schon Stunde 15 voll.
Ich glaube, inzwischen weiß, glaube ich, jeder über Girona Bescheid.
Ja, aber es waren nochmal gute Tipps. Also das vor allem mit dem Fahrrad, das ist sehr wertvoll, weil wenn man diesen Kaffee-Lifestyle so promotet, dann muss man auch auf die Schattenseiten dieses Kaffee-Lifestyles hinweisen, weil dann, wenn man nicht auf sein Rad aufpasst, reichen 10 Euro im Tagbudget nämlich nicht mehr.
Vor allem haben wir jetzt ja auch noch hören jetzt hier vielleicht auch ein paar kriminelle Banden zu. Beim Podcast, dann haben wir denen jetzt auch noch mal den Tipp gegeben, dann ist die Kriminalitätsrate in Girona jetzt noch höher.
Wie dumm von uns, vor allem das mit dem Helm, den Trick, den kannst du jetzt vergessen, weil die kennen den jetzt. Oh nein, das war doof.
Oh nein.
Naja, scheiße. Jetzt haben wir die Kriminalität erhöht und die Anzahl der Triathleten, ja, aber dann gleicht sich das ja auch wieder aus. Wenn jetzt wegen dem Podcast mehr Leute dahin fahren, aber auch mehr Banden da sind, dann bleibt das Niveau gleich. So, das ist ja mal wichtig.
Ich meine, am Ende brauchen die Banden ja auch irgendwie mal einen Kaffee oder ein Bananenbrot. Das sind ja auch nur Menschen.
Für so ein Fahrrad kannst du ja aber ganz schön viele Kaffees und Bananenbrot kaufen.
Sind dann auch wieder gut fürs Geschäft.
Ach ja, passt einfach auf eure Räder auf. Das ist, glaube ich, der beste Tipp. Und don't get into Krankenhaus in Girona as well. Gut, geil. Das war mal wieder eine spannende Episode hier. Ich bin gespannt, ob du wirklich deine Ruhe so behältst oder ob du irgendwann auch ausrastest und sagst, ich muss jetzt wirklich mal mehr laufen.
Das Stay Tuned Podcast What the Funk Episode 384 in 5 Jahren.
Ich habe jetzt die Age Group 90 gewonnen.
Da werden wir das Ganze dann nochmal recappen und schauen, wie die 5 Jahre so verlaufen sind. Und wer dann meine neuen Konkurrenten sind.
Die
so
gerade geboren
wurden. So 18-Jährige
so 16-Jährige,
aus Dänemark.
Genau, so 16-jährige Dänen, so hochgezüchtete Maschinen. Die fahren so mit 8 Jahren, laufen die schon 100 Kilometer die Woche.
Genau.
Ja. Da hast du keine Chance mehr, Fred. Deswegen, trainier lieber jetzt viel, weil die laufen 200 Kilometer die Woche. Das sind dann auch so schon so genmanipulierte. Nein, okay, lassen wir das. Das heben wir uns für die nächste Folge auf. So, Deckel drauf. Wir sprechen uns wieder vor dem richtig spannenden, geilen Rennen PTO, European Open auf Ibiza.
Ibiza, yes. Jetzt Formö geht's ab mit Nils Frommholt. Ich glaube, es wird lustig.
Ja, mit Nils wird immer witzig. Da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Das kann ich dir garantieren. Das ist gut.
Und
das ist ein guter Trainingsbuddy
ausgesucht. Weil wir auch in dem Podcast zu viel drüber geredet haben. Magnus Dietleff ist auch in Forumö. Da werde ich sicher mal die eine oder andere Session auch mit ihm abreißen. Ich meine, das war jetzt nicht hier nichts negativ gemeint. Ich verstehe mich super mit Magnus.
Sehen wir dann. Wenn du mit ihm Forum trainierst. Ich schicke ihm den Podcast hier.
Genau. Genau, am Ende hört er den sowieso und kann auch Deutsch. Also.
Würde mich nicht wundern, der kann einfach alles. So, Deckel drauf. Wir hören uns nächste Woche. Happy Training in Foromö. Und erstmal vor allen Dingen gute Anreise, dass du da safe hinkommst und nicht dein Zeitfahrrad vergisst oder das Rennrad wieder einpackst aus Gewohnheit, sondern denk da dran. Ne? Mach dir einen Sticky Note, steck ihn dran und dann hören wir uns vor Ibiza wieder.
Jo, alles klar. Ciao.
Ciao, ciao.